Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr könnt die Sonne genießen. Daniel, tu mir einen Gefallen, mach vielleicht noch die Uhr an, damit ich weiß, wie lange ich hier vorne eigentlich wirklich stehe. Das hilft mir. Wir kommen aus einer Predigtserie, in der es um Beziehungen leben geht. Wir als Predigtteam machen uns viele Gedanken, was denn überhaupt relevante Themen sind für die Kirche, für diese Gemeinde, für das, was überhaupt hier passiert, für das, was wir an Anliegen auf dem Herzen tragen. Und ich finde diese Serie sehr, sehr wichtig und sehr gut. Und ich bin sehr begeistert von dem, was hier schon passiert ist, weil das Punkte sind, die unser Leben ganz alltäglich berühren. Und heute geht es darum, Beziehungen leben, Vergebung leben in Beziehungen. Und das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und gleichzeitig ist das ein Thema, was auf den ersten Blick sehr, sehr fromm wirkt und sehr abstrakt und sehr fern. Und letzte Woche hat der Kuno hier gepredigt und er hat auch darüber gesprochen, wie das ist mit Glaube, Leben in Familien, Verantwortung in Beziehungen haben, geistliche Verantwortung zu haben. Und er hat auch darüber gesprochen, dass das vielleicht manchmal getrennt wird. Dass vielleicht manchmal geistliches Leben getrennt wird von alltäglichem Leben und dass entweder Gemeinde oder generell Beziehung zu Gott etwas ist, was außerhalb meiner wirklichen Lebenswelt stattfindet und immer so ein abstrakter Rahmen ist. So wie wenn du hier in diese Gemeinde kommst und du hörst und du siehst alles, was hier passiert und es wirkt wie eine andere Welt, in der du bist und die hat manchmal nicht wirklich viel mit dem zu tun, was da draußen passiert, außerhalb dieser Räume, außerhalb von dem, was hier sonntags morgens um 10:30 passiert. Und vielleicht ist Vergebung für dich auch so ein Begriff, der erstmal sehr fromm wirkt, der in Verbindung gebracht wird mit Sünde, mit Schuld, mit Gott, mit Glauben, mit Jesus und auch nur hier stattfindet. Und vielleicht übertrieben scheint, wenn wir uns um einfache Sachen drehen im Alltag, in deinem Leben. Und ich wünsche mir für diese Predigt, dass das nichts wird, was wir hier exklusiv behandeln und wo wir denken, ja, das ist jetzt hier geistlich und das ist hier wichtig und das hat hier seinen Wert, aber in der echten Welt hat das eigentlich überhaupt gar keinen Wert oder keine Berechtigung. Das glaube ich nicht. Deswegen finde ich diese Reihe so gut. In Beziehung leben, wir leben in Beziehung da, wo wir sind, egal ob wir das wollen oder nicht. Wir sind auf Vergebung angewiesen, egal ob wir das wollen oder nicht. Wo haben wir Berührungspunkte mit Vergebung im Alltag? Ich habe ständig Berührungspunkte damit. Ich bin unter anderem Lehrer. Ich bin auf die Vergebung von Schülern angewiesen, wenn ich mich daneben benehme, andersrum genauso. Vielleicht von vertrauten Menschen, die dir nahestehen, von Arbeitskollegen, von Kindern. Du bist auf Vergebung angewiesen. Wo hast du damit Berührungspunkte im Alltag? Ich glaube, mehr als du denkst und mehr als du vermutest. Und deswegen soll das hier kein Rahmen sein, der irgendwie gesondert ist, sondern das hat mit deinem Leben zu tun. Das hat mit dir zu tun, da wo du stehst und da wo du bist. Wenn wir über Vergebung sprechen, dann ist Vergebung sehr, sehr viel, kann sehr viel bedeuten. Das ist ein sehr großes Wort. Ich glaube, wir müssen aber auch klären, was Vergebung nicht ist. Was ist Vergebung nicht? Vergebung bedeutet nicht zwangsläufig Versöhnung, im Sinne von, ich heiße Schuld gut und ich heiße Verletzung gut und ich heiße Dinge, die mir widerfahren sind oder die ich anderen zugefügt habe, gut. Vergebung bedeutet auch nicht, dass ich mich über einen ungesunden Punkt hinaus an Leid oder an Verletzung oder an Schuld binde. Das müssen wir verstehen, wenn wir darüber sprechen. Denn Vergebung hat vielleicht oft diesen Charakter von Versöhnung. Und Versöhnung kann ein Teil von Vergebung sein. Versöhnung muss aber kein Teil von Vergebung sein, sondern Vergebung kann auch bedeuten, ich lasse etwas los und nehme Abstand zu Dingen, ohne dass ich mich darüber hinaus daran binde. Das ist im Kopf manchmal schwer zu verstehen, weil wir das natürlich ganz stark mit Harmonie verbinden. Und mit Heilung, die da auch wichtig ist und passiert. Aber Vergebung kann auch bedeuten, etwas abzuschließen, abzugeben und dann Abstand davon zu nehmen. Vergebung ist, glaube ich, in unserem Kopf auch oft verbunden mit Recht und Gerechtigkeit. Etwas ist richtig und etwas ist falsch. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann fällt es uns schwer, darüber zu sprechen, weil Vergebung irgendwie auch immer mit Schuld zusammenhängt, mit Schuldigern, mit Gläubigern und mit Last. Und weil diese Vergebung nur dann passieren kann, wenn es gefühlt in unserer Wahrnehmung manchmal rechtens ist, wenn wir bereit dazu sind. Vergebung ist auch nicht immer nur ein Gefühl, sondern auch eine Entscheidung. Und wir denken oft darüber nach, so empfinde ich das zumindest, vielleicht geht dir das ähnlich, dass wir ein Gefühl voraussetzen, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist leichter und das ist schöner, wenn ich ein Gefühl habe, was mir ermöglicht, eine Entscheidung zu treffen für etwas oder gegen etwas. Aber das ist nicht immer so. Das ist effektiv nicht so. Und manchmal folgt ein Gefühl einer Entscheidung. Und das hat auch mit Vergebung zu tun. Ich habe ein Bild mitgebracht von einer Person. Wer kennt dieses Bild? Oder hat dieses Bild schon mal gesehen? Du hast die Dokumentation gesehen. Du hast ein Video gesehen. Nein? Woher kennst du das Bild? Okay. Es gibt ein Video, eine Dokumentation auf YouTube, ein sehr, sehr langes und gutes Video, was ich dir empfehle, was du dir angucken kannst, wo einfach Fragen an Menschen gestellt werden zum Leben, wo alle möglichen Fragen beantwortet werden. Und das ist eine dreiteilige Dokumentation auf YouTube, die heißt Human. Also es geht einfach um Menschen und um Leben. Und das ist das Bild der ersten Person in dieser Videoreihe. Und ich mach's kurz, das ist eine Person, der Name ist nicht wichtig. Du siehst das, diese Person hat Tränen im Auge. Und Folgendes ist da passiert. Diese Person hat erlebt in ihrer Vergangenheit, dass sie oft geschlagen worden ist von ihren Eltern, von seinen Eltern. Und diese Person hat ein Verständnis von Liebe entwickelt, was bedeutet, je mehr Leid mir zugefügt wird, je mehr Schmerz ich erfahre, desto mehr werde ich geliebt. Das heißt, je mehr es wehgetan hat, desto größer war die Liebe dahinter, weil sein Vater ihm gesagt hat, mir tut das genauso weh, aber ich mache das dir zuliebe. Dadurch hat sich ein schiefes Verständnis entwickelt in dem Kopf dieser Person, was dazu geführt hat, dass dieser Mann Beziehung geführt hat mit einer Frau und einem Kind. Und das hat am Ende dazu geführt, dass der dieses Verständnis von Liebe in dieser Beziehung ausgelebt hat, was am Ende dazu geführt hat, dass dieser Mann diese Frau und dieses Kind umgebracht hat. Der Mann ist im Gefängnis gelandet. Er hat eine rechtliche Konsequenz dafür erfahren. Und in dieser Zeit, in der dieser Mann im Gefängnis war, ist ihm eine Person begegnet, eine Frau. Und die Frau hat mit ihm gesprochen und hat viel mit ihm geredet, viele Gespräche geführt und hat ihm ein anderes Verständnis von Liebe weitergegeben, ein tieferes Verständnis, was über das, was er erfahren hat, hinausgeht. Diese Frau war die Mutter von der getöteten Frau und von dem Kind. Und die haben über eine sehr lange Zeit miteinander geredet. Und dadurch hat dieser Mann ein anderes Verständnis von Liebe bekommen. Und das ist das Ende dieses Beitrags, wo der Mann kaum Worte fassen kann und benennt, dass er da was verstanden hat. Was da passiert ist, ist Gnade und ist Vergebung, die ausgesprochen worden ist von dieser Frau. Das Ausmaß dieser Geschichte ist emotional in dieser kurzen Zeit kaum greifbar. Was Gnade nicht ist, ist eine rechtliche Entscheidung, etwas Rechtliches, so wie wir das vielleicht verbinden mit Recht und Ungerecht. Gnade und Vergebung ist eine Willensentscheidung. Und ich bin tief davon überzeugt, dass wenn wir hier über Vergebung sprechen, dass wir über ein göttliches Prinzip sprechen. Dass wir über etwas sprechen, was tendenziell nicht in uns Menschen verankert ist. Was uns nicht gegeben ist, was nicht in uns drinsteckt, was wir nicht selbst entwickeln, sondern ich glaube, Vergebung ist etwas, was in uns hineingelegt ist von Gott, weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind und was wir in Teilen ausleben und so Gott näher kommen. Aber kein menschliches Prinzip. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, Vergebung ist ein göttliches Prinzip. Und eine Willensentscheidung, keine rechtliche Entscheidung. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die ich gerne mit euch lesen würde. Und zwar ist das ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Und das ist das Gleichnis vom Schuldner. Und zwar steht das in Matthäus 18, Vers 23. Und da steht, darum hört dieses Gleichnis, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir das alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener und er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Erstmal geht es hier darum, dass es Verwalter gibt. Da ist ein König, der hat Menschen, die verwalten seinen Besitz. Die haben eine Verantwortung, die haben eine Aufgabe und die haben damit gut umzugehen. Und hier ruft der Diener vor sich und will mit denen quatschen, wie ist das gelaufen, und dann ergibt sich, okay, hier ist jemand, der ist schlecht mit meinen Gütern umgegangen und du hast Schulden gemacht. Und das sind ziemlich hohe Schulden. Dieser Begriff Talent, 10.000 Talente, umgerechnet, wenn man das ungefähr auf die heutige Menge beziehen würde, wären das circa 250 Millionen Euro. Ein absurd hoher Betrag, den Jesus hier wählt. Das ist ein Gleichnis, keine Geschichte, die passiert ist, sondern ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Ungefähr 250 Millionen Euro. Ich werde in meinem Leben tendenziell niemals so viel Geld verliehen. Nee, eigentlich nicht tendenziell. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird. Das ist unfassbar viel Geld. Wofür steht das? Für eine sehr, sehr hohe Schuld, die hier beglichen werden muss. Was passiert? Der Mann merkt, ich kann das nicht bezahlen. Ich kann das nicht bezahlen. Und er bittet um Gnade, aktiv um Erlass. Und der König sagt, ich erlasse dir deine Schuld und ich lasse dich frei. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er hat mitgelitten. Wir lesen weiter in der Geschichte. Auf der nächsten Folie, das ist ein bisschen klein, ich hoffe, du kannst das lesen. Ja, das kann man lesen. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Umgerechnet 100 Denare, 10.000 Euro. Da sind wir schon wieder so ein bisschen realistischer unterwegs. Im Vergleich zu 250 Millionen Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern er ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jedem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Also mal im Verhältnis 250 Millionen Euro zu 10.000 Euro, schwierig. Das ist das 250.000-fache an Schuld, was der Diener seinem Schuldner nicht zurückzahlen, nicht erlassen wollte. Vergebung hängt immer mit Schuld zusammen oder auch mit Verletzung. Vergebung ist oft geknüpft in unserem Verständnis an den Begriff Sünde. Und Sünde ist auch ein Begriff, der eher hier in diesem Rahmen stattfindet. Und wir müssen kurz über das Verständnis von Sünde sprechen. Sünde ist nichts, was Gott oder was die Bibel oder was Jesus uns auferlegen möchte oder uns zusprechen möchte, sondern Sünde ist etwas, was in meinem Leben passiert, was unterschiedlichste Formen annehmen kann. Verletzung gehört auch dazu. Und da geht es nicht darum, einfach nur als schlecht betitelt zu werden, sondern Sünde ist Verletzung und Sünde ist Schmerz und Sünde ist schwierig und Sünde ist herausfordernd. Dieser Begriff ist schwierig für uns, aber der bedeutet viel. Vergebung ist immer geknüpft an, es gibt einen Schuldigen und es gibt einen Gläubigen. Das wird hier deutlich. Was passiert hier in dieser Geschichte? Es passiert Entlastung, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob du über den Begriff Entschuldigung mal nachgedacht hast, aber dieser Begriff ist eigentlich ein bisschen trügerisch, denn wenn ich mich entschuldige für Dinge, dann ist das die eine Seite der Medaille. Ich kann jemandem um Entschuldigung bitten, aber ich kann mich nicht selbst entschuldigen. Ich kann um Vergebung bitten, aber ich kann mir nicht selbst Vergebung erteilen, losgelöst von der Person oder von der Sache, mit der es zusammenhängt. Ich kann mich so gesehen auch nicht selbst entlasten. Da gehören zwei zu und da gehören mehrere zu, wie das hier in der Geschichte auch ist. Hier ist Schuld passiert und hier wird entlastet und entschuldigt. Diese Geschichte ist sehr, sehr wichtig und die trägt viel in sich, weil es hier um Verwaltung geht. Es geht darum, mit dem, was uns anvertraut ist, gut umzugehen. Es geht um Gnade, es geht um Vergebung. Und jetzt fragt man sich ja auch so ein bisschen, warum ist Vergebung wichtig in unserem Leben? Ist das überhaupt ein Konzept, was in deinem Leben wichtig ist? Passiert das in deinem Leben? Ist das wichtig? Bist du davon abhängig? Macht das was mit dir? Oder vielleicht bist du auch jemand, der durchs Leben läuft und sagst so, nee, ich bin fein mit mir und mir ist das alles egal. Weiß ich nicht. Vielleicht bist du ignorant. Vielleicht bist du aber auch einfach unaufmerksam in manchen Sachen. Und da schließe ich mich mit ein. Vielleicht checkst du manche Sachen auch einfach nicht, wo du Vergebung nötig hast, wo du Verletzung verursachst. Vielleicht übersiehst du das. Also warum ist Vergebung überhaupt wichtig für uns? Ich habe vor einigen Wochen über innere Heilung gepredigt und ich glaube, da gibt es viele Parallelen. Ich glaube, Vergebung ist wichtig, weil sie einen Grundstein legen kann, um Zukünftiges heilen zu lassen. Und das gilt auch für Zeit. Das habe ich auch gesagt. Zeit ist etwas, was uns dienen kann. Zeit ist auch etwas, wenn es um Verletzungen, um Schuld geht, um Gnade, die uns dann dienen kann, wenn ein guter Grundstein gelegt ist. Wenn der nicht gelegt ist, dann ist Zeit einfach nur Zeit. Und Zeit vergeht und macht aber nichts, heilt nicht, sondern verdrängt, aber ändert nichts an der Situation. Vergebung ist etwas, was den Grundstein legen kann. Warum ist Vergebung noch wichtig? Ich glaube, um sich von Dingen zu lösen. Ich habe das am Anfang gesagt, es geht nicht darum, sich damit zwanghaft zu versöhnen oder Dinge gut zu heißen. Ja, der König, der hier dem Diener vergibt und die Schuld erlässt, der sagt nicht, ich finde das gut, dass du so schlecht mit meinen Gütern umgegangen bist. Ich feiere das. Das ist nicht die Aussage dahinter. Der hat das verstanden und er hat das gesehen. Und er heißt das nicht gut. Er versöhnt sich nicht mit der Tat, die da passiert ist, mit dem schlechten Verwalten, sondern mit dem Mensch, der dahinter steht. Das ist der Unterschied. Ich glaube, Vergebung ist etwas, was uns ermöglichen kann, loszulassen und Distanz zu gewinnen. Und das darf sein, Abstand zu nehmen von Dingen. Die Bibel ist eins der wenigen Bücher, die, wenn du dieses Buch liest, dich liest. Die Bibel ist ein Buch, welches dich liest, wenn du es liest. Wir gucken mal in den nächsten Text, in die Bibelstelle in Jakobus 1, wo steht, denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemandem, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, interessante Kombination von Worten, Gesetz der Freiheit, kann man auch eine Predigt drüber halten, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Die Bibel als Spiegel, die dich auf Dinge hinweist. Man läuft ja manchmal durchs Leben, vielleicht auch an Karneval, wo man Dinge mit sich rumträgt. Ist Permanentmarker? Nein, ist kein Permanentmarker. Und wo man Punkte im Gesicht hat, Dinge, die einem Leben beschäftigen, die können ganz unterschiedliche Farben haben, die können ganz unterschiedlich aussehen. Und vielleicht trägst du solche Dinge mit dir rum und merkst das nicht mal. Dich spricht keiner drauf an. Wer hat schon mal erlebt im Leben, dass du so einen richtig dicken Pickel im Gesicht hattest und dir hat's keiner gesagt? Wie hast du schon mal erlebt, dass du durchs Leben läufst und du hast dir das zwischen den Zähnen hängen, aber es sagt dir keiner? Wie oft hast du das schon erlebt? Wer hat das schon erlebt? So ein richtig dickes Spinatblatt. Hier Zilchen. Richtig gut. Ist beim Date auch immer gut. Ich glaube, es gibt Dinge in unserem Leben, die verborgen sind, die wir entweder verdrängen, die wir wegschieben, die mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Und wenn wir die Bibel nehmen als Spiegelbild, dann können wir sinnbildlich da reingucken. Und jeder kennt diese Funktion. Wenn ich ein Selfie machen will, dann gucke ich da so rein und ich sehe, wie ich aussehe. Und ich sehe, ich habe da was im Gesicht. Und ich weiß nicht, wie lange du dich morgens im Spiegel anguckst oder wie lange du es aushältst, dich im Spiegel anzugucken, bis du denkst, lieber nicht. Und wenn ich mich so angucke, dann sehe ich die Sachen. Aber dann will ich auch irgendwann schnell wieder umschalten, damit ich zum Beispiel euch sehe. Sehe ich den Finn, da sehe ich dein Gesicht und den Gerrit und ganz viele andere Menschen. Und dann drehe ich diesen Spiegel wieder weg. Und was passiert dann? Dann höre ich Dinge. Dann tue ich aber nicht Dinge. Die Bibel und Jesus ist niemand, der dir Schuld aufladen will und der dir Schuld zusprechen will, sondern ich glaube, im Predigen, in dem, was hier passiert, im Gespräch, nicht nur hier in dieser Gemeinde, wenn Jesus dir begegnet, dann sind das sensible Momente, in denen Jesus diese Punkte sensibel berühren möchte in deinem Leben und die angehen möchte. Und dann geht es darum, nicht nur zu hören, sondern auch zu tun und Schritte zu gehen, Verantwortung zu übernehmen für diese Dinge. Das können Sachen sein, in denen du anderen Leid zugefügt hast oder in denen du selber Leid erfahren hast. Was sind das für Punkte in deinem Leben? Vielleicht sind das große Dinge, vielleicht sind das kleine Dinge. Unvergebenes, zugefügtes, Schuld. Ich hoffe, dass du jemanden hast, der dir das sagt, der dich darauf anspricht, der zu dir hinkommt und dir sagt, du hast da was zwischen den Zähnen und du hast da was im Gesicht, in Liebe, immer in Liebe, nie in Boshaftigkeit oder in reiner Schuldzuweisung. Wenn wir über Vergebung sprechen, ist die Frage, wie wird das praktisch? Wie wird das praktisch? An sich keine große Sache, an sich eine Sache, wo man sagt, okay, da gibt es etwas, was Vergebung bedarf. Okay, dann muss ich das klären. Ich muss zu der Person hingehen. Ich muss entweder um Vergebung bitten oder ich muss Vergebung aussprechen. Wenn wir darüber sprechen, wie es ist, Vergebung zu leben, möchte ich einen Text mit dir lesen. Und zwar steht der auf der nächsten Folie. In Matthäus 27. Das ist ein Jünger Jesu. Kurz zum Kontext, Judas Iskariot, der Mann, der Jesus verraten hat, der Jesus verkauft hat, war einer, der lange mit Jesus unterwegs war, einer der 12 Jünger, einer der sehr vertrauten Menschen von Jesus, die lange mit ihm unterwegs waren, die Beziehungen gebaut haben, wo viel passiert ist, die Leid und Freude miteinander geteilt haben. Und das ist der Mann, der Jesus am Ende verrät. In Matthäus 27, Vers 3 steht, als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung von Jesus geführt hatte, bereute er seine Tat. Er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke, die er bekommen hatte, um Jesus zu verraten, zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Was geht uns das an, erwiderten sie, das ist deine Sache. Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel, danach ging er weg und er erhängte sich. Es tut mir leid, dass dieser Ton dieser Geschichte vielleicht ein bisschen düster ist, aber ich sehe keinen Sinn darin, diesen Vers da irgendwie rauszunehmen, weil er wichtig ist für das, was hier deutlich gemacht werden muss. Wenn es darum geht, Vergebung zu erleben, dann sind das Situationen, in denen vielleicht Vergebung dir gegenüber ausgesprochen worden ist, aber in denen diese Vergebung nicht gespürt werden kann. Ich habe eben gesagt, da gehören zwei zu oder drei, da passiert immer Begegnung. Und vielleicht kennst du das. Wer von euch hat eine Situation erlebt, in der ihm Vergebung ausgesprochen worden ist, aber in dem die Vergebung nicht im Herzen angekommen ist und nicht akzeptiert werden konnte? Wer hat das schon mal erlebt? Ich habe das schon erlebt. Das wäre sonst einfach. Ich kann mich nicht selbst entschuldigen, ich kann mir nicht selbst vergeben, wenn die andere Person mir keine Vergebung ausgesprochen hat. Was hier passiert in dieser Geschichte ist der Unterschied zwischen Schuld und Scham. Schuld ist etwas, was an eine Tat geknüpft ist, an eine Handlung. Schuld ist etwas, was beglichen werden kann und vergeben werden kann, dem mit Gnade begegnet werden kann. Scham ist etwas, was etwas über deine Identität aussagt. Das Traurige hier an dieser Geschichte ist, dass Judas diesen Verrat zu seiner Identität gemacht hat. Er kam nicht darüber hinweg, konnte das nicht überwinden. Ihn hat es gereut, dass er das getan hat. Und dieser Verrat wurde zu seiner Identität. Diese Schuld wurde zur Scham und diese Scham zu seiner Identität. Und vielleicht wirst du Dinge in deinem Leben erlebt haben, in denen das genauso ist. Es gibt ein paar Beispiele, die ich auf der nächsten Folie aufgelistet habe, wo es darum geht, Schuld gegen Scham. Wo du zum Beispiel vielleicht etwas Falsches gemacht hast, was dir die Identität zuspricht in Scham, ich bin ein Fehler. Oder ich habe versagt, ich bin ein Versager. Ich habe enttäuscht, ich bin eine Enttäuschung. Was für Punkte gibt es in deinem Leben, in denen du Dinge getan hast, die über die Tat hinaus dir eine Lüge von Identität aufzwingen? Und in dem Text davor stand, es reute ihn. Judas hat es bereut, dass er das gemacht hat. Und ich weiß nicht, auf welchen sozialen Medien du so unterwegs bist, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass da so ein Zeitgeist mitschwingt, der irgendwie sagt so, ich bereue nichts in meinem Leben. Es gibt so einen Spruch, ich ändere den mal leicht ab. Das sind so schöne Sprüche, die man irgendwie sich übers Bett hängen kann, wie zum Beispiel, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Oder träume nicht dein Leben, sondern halt einfach deinen Mund. Bisschen umformuliert. Und vielleicht siehst du das ab und zu, ich habe das gesehen in der Vorbereitung, dass man durchs Leben geht und sagt, so, ich bereue nichts, weil ich stehe zu allem, was ich gemacht habe. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn ich leichtherzig sage, ich bereue nichts, dann habe ich Fragen. Dann habe ich Fragen an dich. Denn ich bereue Sachen. Ich bereue Dinge, die ich getan habe. Und ich würde gerne Dinge rückgängig machen, ja. Und ich laufe nicht durchs Leben und denke mir, ja, das war schon alles gut so. Das steckt auch nicht immer dahinter, das will ich nicht sagen. Aber ich finde das Konzept des Bereuens wichtig und wertvoll. Weil es nicht bedeutet, ich binde mich zu lange an Schuld oder an Leid oder an etwas, was ich getan habe, sondern Reue kann auch bedeuten, dass wenn ich Vergebung erfahre, ich den Wert der Vergebung umso höher halten kann. Lass Dinge, die du getan hast oder die dir widerfahren sind, nicht etwas werden, was deine Identität ist. Der Finn hat das mal gesagt, das weiß ich noch, als du gepredigt hast, Finn. Du warst bei deinem ersten Date zu spät. Viel zu spät. Wie viel zu spät war das?
Stunde.
Stunde. Was habt ihr gemacht? Wart ihr essen oder?
Nee, doch, wir waren am Weihnachtsmarkt.
Okay. Eine Stunde. Und dann hast du darüber gesprochen, dass du zu spät warst und dass du das nie mehr so über dich bestimmen lassen möchtest, dass du nicht dieser Mensch sein möchtest, der zu spät ist und dass das nicht zu deiner Identität werden soll. Das weiß ich noch ganz genau, als du hier vorne darüber gesprochen hast. Und das ist wichtig für dich zu verstehen, weil die Dinge, einzelne Dinge, kein Anrecht darauf haben, etwas über dich auszusagen und nicht deine Identität bestimmen. Wir reden ja auch über Vergebung erleben, entlastet werden, aber auch über Vergebung leben. Und da gucken wir auch auf die nächste Folie, wo es darum geht, Vergebung zu leben. Da steht in Matthäus 18, Vers 21, das ist die Stelle, die vor diesem Schuldnergleichnistext steht. Finde ich sehr interessant. Da steht, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Ich finde das so wunderbar, weil hier eine Frage gestellt wird, die ganz, ganz menschlich ist und die ganz natürlich ist. Wer von euch liest, mir fällt keine andere ein, Men's Health ist, glaube ich, so eine Gesundheitszeitschrift. Liest die jemand von euch? Von den Frauen? Was ist das Äquivalent dazu? Die Brigitte? Apothekenrundschau. Das ist ein Geheimtipp. Ich erwische mich dabei, wie ich nach Struktur in meinem Leben strebe, in Punkten, in denen es vielleicht keine feste Struktur gibt. Das ist diese Art von Zeitschrift, bei der man die Frage an die Zeitschrift hat, wie oft muss ich Sport in der Woche machen, wie viele Schritte muss ich gehen, damit ich gesund bin. Dahinter steckt eine tiefe Sehnsucht nach, was muss ich tun, damit das passiert. Diese Frage hier, die Petrus stellt, spiegelt genau das wider. Jesus, jetzt reden wir über dieses Konzept Vergebung und Gnade und eine ganz praktische, menschliche Frage. Ja, wie oft muss ich denn jetzt vergeben? So. Wie viel Sport muss ich denn machen in der Woche, Jesus, um gesund zu sein? Wie oft muss ich denn beten, damit ich gläubig bin? Wie oft muss ich denn in die Gemeinde gehen, damit ich Christ bin? Wie oft muss ich denn vergeben? Wie oft muss ich gnädig sein? Wie viel Schuld muss ich denn erlassen? 10.000 Euro, 10.000 Euro und 2 Cent? Das sind Fragen, die wir haben. Das sind Fragen, die ich habe in meinem Menschsein. Und Jesus entgegnet hier mit, nein, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Was steckt dahinter? Keine Gesetzlichkeit, die sagt, du sollst 77-mal vergeben und dann bist du gesund. Also du sollst 10.001 Schritte machen und dann bist du fit. Sondern da steckt eine Haltung hinter. Eine grundsätzliche Haltung, die Jesus hier vermitteln will. Eine Haltung, die im Reich Gottes wichtig ist. Und ich glaube, dass wir Verwalter dieser Gnade sind, wie die Menschen in dem Gleichnis Verwalter der Güter von diesem König sind. So sind wir Verwalter der Gnade Gottes. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit den Dingen, die uns anvertraut sind, um? Wie pflegen wir die? Wie behandeln wir die? Gnade und Vergebung ist ein Geschenk, was uns gegeben ist und nicht verdient ist. Wie gehen wir also damit um? In dem Text steht auch, und das ist der letzte Satz, den wir vielleicht gerne mal weglassen, den wir gerne mal überlesen, in Matthäus 18, Vers 35, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das ist ganz schön schwierig zu lesen. Ich glaube, hier geht es Jesus nicht darum, ein Gebot mit der Brechstange durchzudrücken und einfach aufzuzwingen, sondern es geht hier darum, eine Haltung deutlich zu machen und es geht darum, deutlich zu machen, dass du mit dem, was dir anvertraut ist, verantwortungsvoll umgehen sollst. Nicht zwanghaft, sondern dass dir der Wert der Sache, die dir gegeben ist, bewusst wird, damit sie einen Einfluss auf dein Leben hat und damit sie sich auswirkt auf das, was du tust, damit Vergebung und Gnade erfahrbar wird für andere. Das ist ein harter Satz. Und ich möchte kein Urteil darüber fällen, wie Gott am Ende damit umgeht, wie das genau aussieht. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was das für ein Gespräch wird am Ende. Ich glaube, die Gnade steht über allem, aber man muss auch dazu sagen, dass das Angebot der Gnade und der Vergebung keine Rechtfertigung dafür ist, ein Arsch zu sein. Der Matze Gumm, ein guter, vertrauter Mann, ein lieber Freund, der war auf der Bibelschule und der hat gesagt, er hätte jemanden bei sich in der Klasse gehabt, die müssen ja dann auch Andachten halten, müssen dann auch Predigten vorbereiten. Und da war wohl jemand, das ist jetzt schon Jahre her, seitdem er mir das erzählt hat, aber mich prägt das. Der hatte jemanden in der Klasse, der sehr vulgäre Sprache genutzt hat in seinem Predigen, in seinen Andacht halten. Und das war manchmal schwierig zuzuhören. Also wenn die ganze Zeit einer halt nur von allen möglichen Sachen sagt und redet von Scheiße und alles ist Schmutz und was weiß ich, dann ist es irgendwann schwierig zuzuhören. Was der aber gesagt hat in seiner Andacht, und das ist dem Matze hängen geblieben und das ist dadurch auch mir hängen geblieben, war eine Sache, und zwar war das: Gnade ist kein Billigscheiß. Gnade ist kein Billigscheiß. Das ist kein Ramsch. Sondern ein wertvolles Geschenk, was dir gegeben ist. Und wie gehst du damit um? Wie wirkt sich das auf dein Leben aus? Wir lesen noch eine andere Stelle. Und das ist die letzte Bibelstelle, die letzten Bibelstellen. Wo in Matthäus 6 steht, vielleicht kennst du die Stelle, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig waren. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie vergibst du denn Schuld? Wie gehst du denn mit Schuld um? Das ist ein Satz aus dem Vater Unser, den wir vielleicht mal mehr, mal weniger, den ich vielleicht mal mehr, mal weniger bewusst bete und der mitgenommen wird, aber der sehr viel in sich trägt. Denn die Frage ist, wie vergebe ich denn Schuld? Und wie auch nicht? Vergebe ich vielleicht Schuld auf eine Art und Weise, die sehr schnell ist, aber sehr flüchtig, sehr minderwertig ist und keine Tiefe hat und dadurch vielleicht auch keinen Wert hat? Das ist eine Frage, die ich für dich offen lassen möchte, die du für dich beantworten darfst. In Lukas 6 steht, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Das ist die Elberfelder Übersetzung, eine sehr alte Bibelübersetzung, die nah an dem ursprünglichen Text dran ist. In anderen Übersetzungen steht, vergeben, vergebt, und so wird euch vergeben werden. Der Gedanke dahinter ist, lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Ich habe etwas mitgebracht und Finn, möchtest du meine reizende Assistentin sein? Okay, ich gebe dir das mal. Ich binde dir das mal so provisorisch um dein Handgelenk. Ja, ich kann dir das auch im Bauch binden, wie du magst. Wir machen das mal so. Das sind auch massive Unterarme. Ja, so, ja. So, angenommen, wie sieht das praktisch aus? Der Finn hat etwas getan, hat sich schuldig an mir gemacht. Ich habe dieses Seil in der Hand, einfach nur in der Hand. Der Finn ist daran gebunden. Jetzt gibt es zwei Seiten. Der Finn ist mein Schuldiger und ich bin der Gläubiger. Wie sieht das praktisch aus? Ich glaube, wenn es darum geht, loszulassen, dann kann das ganz unterschiedliche Formen annehmen. Wenn Schuld passiert ist und ich mich davon distanzieren möchte, dann kann ich das tun. Dann kann ich weggehen, kann mich davon distanzieren, kann Schritte machen. Der Finn kann sich auch von mir entfernen, er kann auch weggehen. Dann haben wir uns zwar voneinander entfernt, aber diese Schuld, die steht immer noch zwischen uns. Und es fällt uns, glaube ich, manchmal schwer, diese Schuld loszulassen. Und man merkt auch, je weiter wir uns voneinander entfernen, desto schwerer wird dieses Seil. Und desto schwerer kann das wiegen. Wenn ich zu lange als Gläubiger an dieser Schuld festhalte und verkrampft dieses Seil in der Hand halte und nicht loslassen möchte, dann passiert das, was oben auf dem Bild zu sehen ist. Vielleicht bist du schon mal ein Seil hochgeklettert in der Schule früher, hast das mal gemacht und bist zu schnell runtergekommen und hast dir die Hände verbrannt an diesem Seil. Dann hast du Striemen, dann hast du hier Zeichen. Wenn ich dieses Seil zu fest halte, dann wird diese Hand irgendwann blutig und ich habe Schmerzen. Und das ist nicht gesund. Wenn ich als Gläubiger zu sehr an diesem Seil ziehe, dann wird das den Finn verletzen. Wenn der Finn sich von mir wegbewegen will, dann wird das sein Handgelenk abschnüren und es wird Schmerzen verursachen. Was ist also wichtig, um Vergebung zu leben? Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich aufeinander zubewegt. Vielleicht langsam, vielleicht schnell. Dass man Schritte aufeinander zumacht, dass wir beide miteinander sprechen und dass, wenn wir das getan haben, sich das hier lösen darf. Und dann ist das weg. Dann habe ich vielleicht trotzdem Striemen an der Hand, aber das ist gelöst. Und dann können wir Freunde bleiben und wir können uns lieb haben, aber wir haben dadurch auch das Recht, weil das abgegeben ist, uns auch voneinander zu entfernen. Und das steht nicht mehr zwischen uns. Danke, Finn, du darfst dich gerne setzen. Ich weiß nicht, was du für Punkte in deinem Leben hast, die dich unfreiwillig binden, die dir diese Striemen verursachen. Jesus hatte diese Zeichen an der Hand von den Nägeln, mit denen er am Kreuz hing, und die waren sichtbar für alle. Und das hinterlässt Spuren, und das darf Spuren hinterlassen. Das gehört dazu. Und ich will dich ermutigen, nicht zu verkrampft dieses Seil festzuhalten, wenn es darum geht, Vergebung zu leben und dich daran zu sehr zu binden. Und vielleicht sind das tiefe Konflikte, die du jahrelang mit dir rumträgst. Und dieses Seil wird immer länger. Und es wird immer schwerer, aufeinander zuzugehen, weil der Weg immer länger wird und dieses Seil immer schwerer. Dann will ich dich dazu ermutigen, langsam, Schritt für Schritt aufeinander zuzugehen. Ein Schritt nach dem anderen. Ich habe am Ende der Predigt drei Punkte mitgebracht für dich, die ich dir mitgeben möchte. Und zwar ist das erste: Übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung dafür, was dir widerfahren ist oder was du anderen hinzugefügt hast, wenn es um Vergebung geht. Übernimm Verantwortung für diese Punkte in deinem Leben, die du im Gesicht mit dir rumträgst und die sichtbar werden, wenn du den Spiegel vor dir hältst. Und geh Schritte. Gehe Schritte. Langsam, Stück für Stück. Das zweite ist, wo brauchst du Vergebung in deinem Leben? Wo ist Vergebung wichtig und nötig in deinem Leben? Wo gibt es unvergebene Dinge, die dir als Last gelegt werden, an die du dich selber bindest, die dir ums Handgelenk gelegt sind? Wo gibt es diese Dinge? Wie alt sind die? Wie tief sind die? Stell dir diese Frage. Das dritte ist, sprich Vergebung aus. Wenn du das Gefühl hast, du hast eine Verantwortung für eine Beziehung, für Vertrautheit und da ist Vergebung nötig, dann sprich diese Vergebung aus und drück die aus gegenüber der anderen Person. Ausgesprochene Worte haben Macht. Nimm die Verantwortung wahr und sprich das aus. Manchmal braucht das mehr Zeit, manchmal braucht das weniger Zeit. Aber tu das. Denn dann wirst du jemand, der das nicht nur gehört hat hier und der nicht nur in den Spiegel geguckt hat und den Spiegel wieder weggelegt hat, sondern dann wirst du jemand, der darauf baut und etwas damit tut. Und das wünsche ich dir. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.